ARD Sounds.
Ein Löschhubschrauber heute früh über Kiew.
Für die ukrainische Hauptstadt war es eine der schwersten Nächte seit Kriegsbeginn. Mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen hat Russland die 3 Millionen Stadt attackiert.
Die Bundesregierung hat die massiven russischen Luftangriffe scharf verurteilt.
Die berühmte Kathedrale des Höhlenklosters bei Kiew soll mitten im Krieg wieder aufgebaut werden.
1000 Tage ist es her, dass die Terrororganisation Hamas Israel überfallen hat und die Region in eine beispiellose Krise stürzte. Unser Korrespondent Julio Segador berichtet über Trümmer und Traumata im Nahen Osten.
Hallo, ich bin Katharina Jetter aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 2. Juli um 16 Uhr. Russland hat in der Nacht einen der bislang schwersten Luftangriffe auf die Ukraine ausgeführt. Nach Angaben ukrainischer Behörden hat die russische Armee neben der üblichen Masse an Drohnen besonders viele Raketen eingesetzt. Und besonders stark hat es die Hauptstadt Kiew getroffen. Wie ist dort die Lage, Katharina?
Ja, nach Behördenangaben wurden heute Nacht in Kiew mindestens 20 Menschen getötet. Viele weitere Menschen wurden verletzt. Und die Zahl der Opfer, die könnte noch steigen, weil eben noch nicht alle Opfer geborgen sind. Viele Menschen sind wahrscheinlich noch verschüttet. Nach russischen Angaben galten die Angriffe ausschließlich Einrichtungen mit Bezug zum Militär. Und Ziel waren demnach unter anderem Drohnenfabriken und Munitionslager. Das lässt sich aber nicht unabhängig überprüfen. Fakt ist, tausende Einwohner haben in Luftschutzkellern und U-Bahn-Stationen Zuflucht gesucht. Und mehr dazu von unserer Korrespondentin Rebecca Barth.
Es sind Vorbereitungen auf eine unruhige Nacht. Isomatten, Kissen, Schlafsäcke, Powerbanks und Ladekabel sowie ihre Hunde und Katzen schleppen viele Menschen schon am Mittwochabend in die tiefen Stationen der Kiewer U-Bahn. Die ukrainischen Behörden hatten die Bevölkerung vor einem erneuten russischen Luftangriff gewarnt. Daher verbringt auch Rentner Alexander Triebel diese Nacht lieber hier unten. Schauen Sie sich um. Keiner weint, alle sind ruhig. Die einen bauen ihre Zelte auf, andere haben Schaumstoffmatratzen dabei. Dort liegt eine Familie, jeder wie er kann. Das zeigt den Leuten vielleicht auch, dass sie ein bisschen bodenständiger sein müssen. Auch Ärztin Katharina Kutscherjava ist gekommen. Sie liegt an einen Pfeiler gelehnt, ihr wenige Monate altes Baby auf der Brust. Der Luftalarm habe sie in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, erzählt die 31-Jährige. Sie habe ihr Kind aus dem Bett genommen, um hier unten Schutz zu suchen. Ich habe sie hochgehoben, sie ins Erdgeschoss getragen und da ist sie aufgewacht. Und jetzt schläft sie nicht mehr. Wir versuchen, sie wieder zum Einschlafen zu bringen, aber sie wird ständig abgelenkt. Hier ist es hell, Hunde bellen, andere Kinder sind in der Nähe. Am frühen Morgen versuchen Rettungskräfte, Überlebende aus den Trümmern eingestürzter Wohnhäuser zu bergen. Mit hunderten Drohnen und dutzenden Raketen hatte Russland in der Nacht vor allem die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Es sei der bisher größte Angriff auf die ukrainische Hauptstadt gewesen, gibt Bürgermeister Vitali Klitschko an. Allein in Kiew seien 20 Gebäude schwer beschädigt oder teilweise zerstört worden, sagt Innenminister Ihor Klimenko am Morgen an der Einschlagsstelle einer Rakete. Hier ist heute ein Wunder geschehen. Es ist das erste Mal in der Ukraine, dass 7 Menschen aus den Trümmern gerettet werden konnten. Hätten die Rettungskräfte sie nicht rechtzeitig herausgeholt, hätten wir diese Menschen vermutlich verloren. Sie waren unter Beton und Ziegelsteinen begraben. Der ukrainische Außenminister, gerade auf Dienstreise in Japan, spricht in den sozialen Medien von einem schweren Kriegsverbrechen. Mehr Druck müsse international auf Russland ausgeübt werden, schreibt Andriy Sibeha und fordert die Partner der Ukraine gleichzeitig auf, das Land schneller mit Mitteln zur Flugabwehr zu unterstützen.
Die Bundesregierung hat die massiven russischen Luftangriffe auf Kiew und weite Teile der Ukraine scharf verurteilt. Was steht genau in der Erklärung des Auswärtigen Amts?
Dort steht, die Angriffe zeigten, dass Putin nicht verhandlungsbereit sei. Gemeinsam mit den Partnern will man deshalb den Druck auf Moskau weiter erhöhen und die Ukraine weiter stark unterstützen. Wie und auf welche Weise? Darüber soll auch auf dem NATO-Gipfel in der kommenden Woche in Ankara gesprochen werden.
Russland betont ja immer wieder, dass es nur Ziele mit Bezug zum Militär in der Ukraine angreift. Aber viel zu oft trifft es ja Wohnhäuser, Büros oder Supermärkte und auch Kultureinrichtungen, wie zum Beispiel vor 2 Wochen das Gelände des Höhlenklosters in Kiew, eines der bedeutendsten Klöster des orthodoxen Christentums und seit 1990 UNESCO-Weltkulturerbe. Wie ist denn da jetzt der Stand der Aufräumarbeiten?
Bei dem Drohnenangriff Mitte Juni hatte es ja vor allem die wichtigste Kirche des Kiewer Höhlenklosters getroffen. Das ist also so ein ganz großes Gelände mit mehreren Gebäuden drauf. Und daraufhin ist ein großer Brand ausgebrochen. Und die Bilder der brennenden Kathedrale, das hat die Ukrainerinnen und Ukrainer sehr bewegt. Und jetzt, gut 2 Wochen später, ist der erste Schock zwar verflogen, aber es ist auch klar, die Beseitigung der Folgen, die wird noch lange dauern und sie wird teuer werden. Mehr dazu von Frederik Rother aus Kiew.
Dutzende Mitarbeiter des Katastrophenschutzes arbeiten auf der Maria-Entschlafenskathedrale, hämmern und sägen. Aus Holz zimmern sie einen provisorischen Dachstuhl und spannen eine Plane darüber, damit es nicht reinregnet. Das bisherige Dach der Kirche, die wichtigste auf dem Gelände des Kiewer Höhlenklosters, wurde Mitte Juni durch einen Großbrand zerstört. Eine russische Drohne war eingeschlagen. Pavlo Petrov vom Katastrophenschutz ist froh, dass die Rettungskräfte schnell am Einschlagort waren. Im Grunde genommen konnten wir die Flammen sehr schnell unter Kontrolle bringen, sodass sie sich nicht nach unten ausbreiten konnten. Auch alle Kuppeln sind ganz geblieben. Das Feuer hatte nicht genug Zeit, die Baukonstruktion zu beeinträchtigen oder zu beschädigen. Dennoch sind in der Kirche Fenster kaputt gegangen. Löschwasser ist ins Innere eingedrungen. Wichtige Objekte wie die 25 Meter hohe Ikonostase, eine mit Ikonen geschmückte Wand, sind nass geworden. Noch immer riecht es verbrannt, Trocknungsgeräte sind im Einsatz. Glücklicherweise gab es keine Verletzten und die Rettungskräfte haben nicht nur den Brand gelöscht, sondern auch dabei geholfen, die Exponate aus der Kirche zu holen, um sie dann an einen sicheren Ort bringen zu können. Das war eine der größten Sorgen, dass die vielen Exponate, die opulenten Deckenmalereien, zerstört werden. Aber das Schlimmste konnte offenbar verhindert werden. Das Kiewer Höhlenkloster ist eine der bedeutendsten Stätten des orthodoxen Christentums. Für die ukrainische Geistesgeschichte ist das Kloster wichtig. Das erste in Kiew gedruckte Buch entstand hier, theologische Strömungen wurden hier geprägt, bekannte Gelehrte lebten hier. Die Bilder des lichterloh brennenden Dachstuhls haben die Menschen in der Ukraine aufgewühlt. Lyudmila Filipowitsch, Philosophieprofessorin an der Nationalen Wissenschaftsakademie und Religionswissenschaftlerin. Das Kloster ist eines der wichtigsten Symbole unserer nationalen Identität. Eine Nation ohne Wurzeln ist wie eine Distel. Sie bleibt nirgendwo haften, wird durch die Welt getragen von Land zu Land. Und die Tatsache, dass das Kloster erbaut wurde, dass es hier bereits seit dem 11. Jahrhundert besteht, macht es zu einem sakralen und sehr geschätzten Ort. Wie könnte das einen nicht bestärken, nicht wärmen? Viel deutet darauf hin, dass Russland gezielt einen Krieg gegen die ukrainische Kultur führt und solche Treffer kein Zufall sind. In der Nacht, als das Höhlenkloster angegriffen wurde, wurden auch weitere Kulturstätten in Kiew beschädigt. Lyudmila Filipowitsch. Gerade jetzt zerstören sie die ukrainische Kultur allein deshalb, weil sie nicht russisch, sondern ukrainisch ist. Stand heute verfügen wir über eine Liste zerstörter Kulturstätten, die etwa 700 Einträge umfasst.
Russland steht also im Verdacht, ganz gezielt auch ukrainische Kulturstätten anzugreifen. Das ist auf jeden Fall die Einschätzung unseres Korrespondenten Frederik Rother, den wir ja gerade im Beitrag gehört haben. Und so wird, denke ich, auch nochmal deutlich, wie wichtig das für das ukrainische Selbstbewusstsein ist, dass diese Kirche eben wieder aufgebaut wird.
Und wie hoch stehen die Chancen, dass das gelingt?
Die ukrainische Regierung will auf jeden Fall Geld für die Reparatur der Kathedrale bereitstellen. Die Schweiz und wohl auch andere internationale Partner wollen helfen. Und eine Bank hat eine Spendenkampagne gestartet. Und zurzeit untersuchen Experten die Schäden genau. Wie da der Stand ist, dazu nochmal Frederik Rother.
Das provisorische Dach ist mittlerweile fertig, aber es ist nicht wintertauglich. Da muss eine neue Lösung her. Der Wiederaufbau könnte rund 2 Jahre dauern, heißt es. Die Kosten werden auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Das alles im Krieg ist ein Kraftakt. Aber dass die Maria in Schlafenskathedrale wieder in altem Glanz erstrahlen soll, steht für die Ukrainer außer Frage.
Und nun noch ein Blick in den Nahen Osten. Genau 1000 Tage ist es heute her, dass die Terrororganisation Hamas Israel überfallen hat. Wie wird der Tag in Israel begangen?
Im Gedenken an die Opfer. Im ganzen Land gibt es dazu Veranstaltungen. Aber in Israel wird heute auch protestiert. Viele Menschen kritisieren das Handeln der Regierung vor und nach dem Angriff.
1000 Tage, wir haben es gesagt, ist es jetzt her. Kannst du deswegen vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was damals und auch in der Folge im Nahen Osten passiert ist?
Ja, bei dem Massaker am 7. Oktober 2023 wurden über 1200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt. Der Angriff der Hamas hat dann den verheerenden Gaza-Krieg ausgelöst. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seitdem mehr als 73.000 Palästinenser getötet. Und im vergangenen Herbst gab es dann ein Friedensabkommen.
Das war eine Erleichterung, auf die Millionen Menschen gehofft hatten.
Ja, und in der Folge konnten dann noch alle lebenden Geiseln nach über 2 Jahren in Gaza eben nach Hause zurückkehren. Aber trotzdem ist nichts mehr wie vor dem Anschlag. Das Leid und die Traumata auf beiden Seiten sitzen tief. Das berichtet aus Tel Aviv Julio Segador.
1000 Tage danach, in vielen der israelischen Kibbuzim entlang des Gazastreifens, herrscht heute Stille. Zwar ist die Erleichterung über die überstandene Geiselkrise groß, seit die letzten Verschleppten im vergangenen Oktober wieder zu ihren Familien zurückkehren konnten, doch die Wunden des 7. Oktober 2023 heilen nur langsam. Gal Cohen, der Leiter des Kibbutz Be'eri, muss immer wieder an diesen Schicksalstag zurückdenken. 10 oder 15 Terroristen standen um das Haus herum. Sie forderten alle auf, herauszukommen. Andernfalls würden sie das Haus anzünden. Manche, die herauskamen, haben sie einfach entführt. Aber die meisten Leute aus Be'eri haben sie nicht entführt. Sie haben sie gefesselt und ihnen einfach in den Kopf geschossen. Ganze Dorfgemeinschaften wurden damals zerrissen, Häuser niedergebrannt. Viele Rückkehrer und Hinterbliebene kämpfen bis heute mit schweren Traumata. Im Kibbuz Kfar Aza wurde fast jeder 10. Einwohner getötet oder in den Gazastreifen entführt. Seither habe sich das Leben in dem Kibbuz komplett geändert, sagt Ralf Levinson, der deutschsprachig aufwuchs und den Tag der Terrorattacke in Kfar Aza nur mit viel Glück überlebte.
Von 100% auf null ist kein Gemeinschaftsleben mehr. Ist nichts, ist kein Laden hier, ist keine Klinika mehr hier, ist kein Busverkehr hier von der staatlichen Busgesellschaft, ist kein Speiseraum, keine Dienste. Deswegen ist es sehr schwierig hier zu wohnen, auch keine Kinder wohnen hier.
Ausnahmezustand auch auf der anderen Seite des Grenzzauns. Der Terrorattacke der Hamas folgte eine beispiellose militärische Offensive der israelischen Armee. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind im Gazastreifen seither im Verlauf des Krieges mehr als 70.000 Palästinenser getötet worden. Mehr als 80% aller Häuser und Wohnungen seien zerstört. Eine ganze Generation wächst inmitten von Ruinen auf. Es mangelt an sauberem Trinkwasser, an ausreichend Nahrungsmitteln, an Medikamenten, an sicherem Wohnraum. Wisal Abu Kater, die ursprünglich aus Khan Yunis stammt, beklagt im Interview mit der Nachrichtenagentur AP die katastrophalen Lebensbedingungen. Wir sind von einer Katastrophe in die nächste geschlittert. Was ist das für eine Waffenruhe? Wo sind die arabischen Staaten? Schauen die nur die Fußball-Weltmeisterschaft? Sie sollten auf uns schauen. Wir sterben jeden Tag, jede Sekunde. Unsere Kinder sind die ganze Nacht auf der Straße, können nicht schlafen, sie schreien nur. International in der Kritik ist die israelische Kriegsführung. Eine UN-Untersuchungskommission hat den israelischen Sicherheitskräften gerade erst in einem Bericht vorgeworfen, Kinder systematisch und gezielt anzugreifen und auch zu töten. Der Vorwurf lautet, Israel begehe an den Palästinensern einen Völkermord. Israel weist dies entschieden zurück. Der UN-Bericht sei voller Verzerrungen, deren einziger Zweck darin bestehe, eine politisch motivierte, anti-israelische Erzählung voranzutreiben. Israelische Politiker verweisen stattdessen auf die Kriegsführung der Terrororganisation Hamas. Diese missbrauche systematisch Kinder als Kämpfer, Boten, Tunnelarbeiter und menschliche Schutzschilde. Nach 1000 Tagen Krieg seit dem 7. Oktober 2023 ist der Gazastreifen zweigeteilt. Israel besetzt deutlich mehr als die Hälfte des Küstenstreifens, während die Hamas dort, wo sie das Sagen hat, wieder aufrüstet.
Der 7. Oktober 2023 ist eine Zäsur für Israel und seine Menschen und die ganze Nahostregion, Julio Segador berichtete. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Katharina Jetta aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.